HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Michael Quast, Barocker am Main. So haben wir sie genannt. Das ist der Impresario der Fliegenden Volksbühne Frankfurt. Die Fliegende Volksbühne, derzeit ohne Nest, gastiert überall und auch in dem wunderschönen, fast barocken Prachtsaal des Gesellschaftshauses Palmgarten, wo ich das Vergnügen hatte, den Alchemisten zu sehen. Aus Alltagsblech wird Festtagsgold, weil die Materie nicht einfach so in die
Vollendung hinbekam.
Mir deutet es an, die Ma bringt Iverzwische im Hals.
Überzwersch.
Ja. Was ist denn Überzwersch?
Quer. Das ist so eine Frankfurter Redensart. Er hat die Mabrik Überzwersch im Hals. Oder man verflucht jemanden, hetzte die Mabrik Überzwersch im Hals.
Michael Quast, Sie haben in Stuttgart in der Hochschule für Musik und darstellende Kunst 1977 bis 1980 studiert. Hm. Was hat das mit Ihnen gemacht? Was haben Sie dazugelernt? Was haben Sie da erlebt?
Ja, das war natürlich eine ganz intensive Zeit. Ein Mensch in diesem Alter, also kurz vor 20, aufblüht oder scheitert. Also das ist auch immer eine Option. Was schön zu erzählen ist, ist, dass ich ein Jahr vor dem Abitur das Gymnasium verlassen habe. Da waren natürlich alle dagegen. So ein Quatsch, dieses eine Jahr kannst du doch noch machen. Ich hatte aber eben die Aufnahmeprüfung gemacht an der Hochschule in Stuttgart und bestanden und bin einen Tag später in die Schule, habe meine Bücher abgegeben und war weg, weil ich nicht glücklich war auf der Schule. Ich war ein schlechter Schüler und habe da auch darunter gelitten unter diesem System. Und Theater war das Einzige, wofür ich mich wirklich mit Leib und Seele engagiert habe, schon als Schüler. Da konnte ich arbeiten bis in die Nacht. Das war völlig egal. Aber bei Chemie habe ich versagt. Ja, oder bei ich war auf einem humanistischen Gymnasium, bei Griechisch, da hatte ich eine glatte 6. Das war ein völliges Missverständnis. Gut, was macht die Schauspielschule mit einem jungen Mensch? Ich glaube nicht, dass man viel lernen kann auf einer Schauspielschule oder auf den wenigsten Schulen, dass man da viel lernt. Aber ich glaube, dass es eine Art Bewusstseinsprozess ist, den man da durchmachen kann, dass man seiner selbst bewusst wird, gerade körperlich und emotional, was man möglicherweise für Mittel hat, stimmlich, was für Ausdrucksformen man hervorbringen kann und auch ein bisschen trainieren kann, dass man ein Körpergefühl entwickelt, was ich vor der Schauspielschule bestimmt nicht so hatte wie danach. Das hängt dann auch sehr von den Lehrern oder den Dozenten ab.
Sie sind großen Lehrern begegnet. Was war das für eine Atmosphäre? War da noch 68er Nachwehen? Denn es war ja nicht lange danach. War da noch Aufbruchstimmung? War das sehr politisch?
Im Nachhinein, als ich dann in Frankfurt war und mit Wolfgang Deichsel befreundet war, habe ich erfahren, dass der Leiter dieser Schauspielschule in Stuttgart, Felix Müller, der Intendant des TAT war, den die jungen Linken rausgeschmissen haben oder rausgeekelt haben. Ja, also als Wolfgang Deichsel, als junger Mann Ende der 60er Jahre am TAT Theater gemacht hat und da im Direktorium war, da haben sie den vormaligen Intendanten Felix Müller als Reaktionär rausgeschmissen und der kam dann eben unter an der Hochschule in Stuttgart. Aber das war damals eine ganz unspektakuläre Schule. Das war sehr locker. Da hatte man nicht so einen großen Druck mit Zwischenprüfungen. Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich habe eher von Menschen profitiert und vom Theater gucken. Zum Beispiel Joachim Kaiser hat Vorlesungen gehalten. Das war sagenhaft.
Was war sagenhaft?
Wie der Vorlesungen gehalten hat. Völlig unsystematisch hat er einfach nur erzählt, aus seinem riesigen Wissensfundus. Wir hatten das Thema Shakespeare, Hamlet. Da hat er so eine Hamlet-Bearbeitung von Kurt Götz mit uns durchgenommen, anstatt Shakespeares Drama. Oder er fing an, von der Gruppe 47 zu erzählen, wie er da saß und was da für Leute dabei waren, was da los war und so. Und was hat übrigens Karl Kraus dazu gesagt? Und so ging das dahin. Und wir mussten da nie eine Prüfung machen oder so. Wir haben mal diese Vorlesungen besucht. Das war fantastisch. Das Wichtigste meiner Zeit an der Hochschule waren die Theaterbesuche im Staatstheater Stuttgart. Da war nämlich Peymann Intendant und mit ihm dieses grandiose Ensemble, was dann später in Bochum und dann später an der Burg in Wien war. Und das war eigentlich meine Ausbildung. Was ich da alles gesehen habe, wir rannten da wirklich jeden Abend hin. Da gab es so ein Kontingent von Karten für die Studenten und die wurden aufgeteilt und dann rannte man da jeden Abend runter ins Schauspiel und sah die Stücke alle mehrmals und sah grandiose Schauspieler, Gerd Voss zum Beispiel, Martin Schwab, ja, Anneliese Römer, das waren die Affolter, die Kirsten Dehn, also das waren so unsere Heroen. Ja. Und manche von denen haben auch unterrichtet an der Schule, Wolfgang Höper, für mich ganz wichtig, Anneliese Römer auch. Und das war diese Eindrücke, die ich da gesammelt habe, ja, Bühnenbilder von Achim Freier, Karl-Ernst Herrmann, also das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Das war das, was ich am meisten gelernt habe, nicht irgendwelche Sprechtechniken oder so.
Haben Sie sich dann bei verschiedenen Theatern beworben, Michael Quast?
Ja, ja, wie man das eben so macht, als junger, ahnungsloser, naiver Anfänger am Theater. Das ist ja organisiert von den Hochschulen, da gibt es Vorsprechen, dann kommt die ZBF, das ist diese Agentur vom Arbeitsamt. Und dann spricht man vor an diversen Orten und wird abgelehnt. Und auch Peymann kam mit dem Hermann Beil und hat sich angeguckt, was wir machen und hat ein bisschen mit uns gearbeitet und hat uns zu verstehen gegeben, dass wir nichts können. Ja, das musste er aber auch Felix Müller beweisen, den er damals am TAT quasi beerbt hat. Ja. Ich kam in Ulm unter.
Michael Quast, da gab es eine wilde Inszenierung, Wedekinds Frühlingserwachen. Ja. Was war da wild dran und warum?
Es war jedenfalls eine sehr erfolgreiche oder sagen wir mal eine sehr, ja, eine sehr erfolgreiche Arbeit von Dietrich Hilsdorf. Für mich auch ein wichtiger Regisseur gewesen. Da kommen ja in Ulm, kommen ja da die Busse aus Oberschwaben. Das Theater ist ja viel zu groß für die Stadt und das lebt vom Umland. Und da kommen von der Schwäbischen Alb und aus Oberschwaben kommen da die Busse. Und es wurde dann erzählt, dass auf den Rückfahrten in diesen Bussen es hochherging und busladungenweise Abonnements gekündigt wurden, weil man so entsetzt war über diese Inszenierung, die eben die sexuellen Probleme von Jugendlichen gezeigt hat, auf eine sehr humorvolle Art und Weise auch und auch auf eine drastische Art und Weise. Und
eine Szene?
Also ich habe den Hänschen Rilo gespielt und der hat so homosexuelle Erlebnisse. Erst hat er eine Riesennummer, wo er sich an einem Bildnis von Goya, die nackte Macha, quasi reibt, also in Hilsdorfs Inszenierung, das ist ja oft dann schwüle Onanierszene, aber in Hilsdorfs Inszenierung war das quasi eine Varieté-Nummer, wo ich als Zirkusdirektor, also Hänschen Rilo im Nachthemd, spielt Zirkusdirektor und zeigt den Leuten an einer riesigen Projektion der nackten Macher, zeigt er.
Gibt es die Frau nicht einmal mit Bekleidung von Goya und einer ohne?
Und Hänschen Rilo hatte natürlich die ohne als Vorlage. Und dass man eben so humorvoll mit diesem Thema umgehen kann, die ist sehr schön. Und später gibt es eine Szene, wo er sich dann küsst mit einem anderen Jungen, mit dem er befreundet ist. So, und das hat immer noch für Aufruhr gesorgt. Das Stück sorgt ja heute noch für Aufruhr.
Das Boulevard würde heute noch fragen, ob jetzt Michael Quast schwul sei.
Naja, und die Leute waren empört, wenn das Mädchen dann schwanger wird und der Junge erschießt sich und diese Sachen, die da eben passieren, wie die Eltern sich verhalten, hat heute noch eine große Aktualität. Und damals zeigte sich auch, dieses 100-jährige Stück hat für Furore gesorgt. Und wir gastierten auch damit. Und ich weiß noch, dass in Stuttgart damals ein gewisser Herr Stadelmeier als Kritiker der Stuttgarter Zeitung sehr positiv geschrieben hat.
Aber warum, Michael Quast, finde ich danach Michael Quast am Komödchen bei Lore Lorenz in einem völlig anderen Metier wieder? Hatten Sie dann vom Schauspiel die Nase voll?
Nein, das kann man nicht sagen, aber man ist als Schauspieler natürlich, muss man sein Plätzchen finden, also man muss ich behaupten, man muss Leute finden, die mit einem arbeiten wollen. Ich war in Ulm eigentlich unzufrieden über die Situation und meine Beschäftigung dort. Man will natürlich den Hamlet spielen und spielt als Anfänger irgendwelche kleinen Rollen. Hänschen Rilo ist ja auch keine kleine Rolle. Aber ich konnte da quasi auf mich aufmerksam machen, konnte eine gewisse Begabung zeigen. Es ist ein Kontakt entstanden zum Komödchen. Dann kam der Intendant Kai Lorenz, das ist ja so ein Patriarch alter Schule gewesen, kam nach Ulm, um sich eine Vorführung anzuschauen. Und im Nachhinein ist es eigentlich eine schöne Geschichte, weil es so altmodisch ist, weil er saß drin, er sah dieses Hänschen Rilo, sah, wie ich da diese Nummer, diese Zirkusnummer machte, wie ich mit dem Publikum spielte, wie ich reagierte, spontan auf Reaktionen aus dem Publikum. Also ich konnte als Schauspieler auch immer die sogenannte vierte Wand spielerisch durchbrechen und da noch Funken draus schlagen, wenn da was spontan entstanden ist. Und anschließend traf ich Kai Lorenz in irgendeinem Ulmer Hotel. Da saß er als einziger in einem großen Speisesaal, hat noch was bekommen spätabends. Und ich musste durch den ganzen Speisesaal an einen Tisch in der hinteren Ecke laufen, wo er saß, alleine und aß. Und dann so in alter Manier sagte, ich will sie haben. Also er wollte mich engagieren. Er hat da gewittert, dass ich ein gewisses Kabarettist Talent habe. Und ich habe mir diese Entscheidung sehr schwer gemacht, weil ich wollte natürlich Theater spielen und nicht jetzt in einem Kabarett, auch wenn es ein sehr renommiertes war, quasi eine kleine Facette der Theaterkunst nur noch betreiben. Ja, das ist ja quasi eine Verengung und Spezialisierung, wenn man als Schauspieler dann nur noch Kabarett macht. Auf der anderen Seite war es ein attraktives Angebot. Und man kommt da schon in eine andere Welt. Man kommt viel mehr mit den Medien in Kontakt und man kommt auch mit Leuten in Kontakt, die sehr viel können, wie das zum Beispiel bei Lore Lorenz der Fall war. Die Grande Dame des deutschen Nachkriegskabaretts, die damals noch aktiv war. Und ich habe dann mich entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Ich wollte weg von Ulm. Als ich das dem Intendanten erzählt habe, sagte mir der, ja, wenn Sie es jetzt nicht gesagt hätten, hätten wir auch gesagt, der Vertrag wird nicht verlängert. Also das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich wollte weg. Wie so oft spielt man, wenn man gekündigt hat, dann noch ein paar gute Rollen an so einem Haus. Und dann ging ich nach Düsseldorf und habe von Anfang an dann mich aber auch immer bei Theatern weiter beworben, weil ich wollte wieder ans Theater. Aber ich bin dann erstmal beim Kabarett eingestiegen.
Michael Quast, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Im Kabarett spielt ja anders als im Ensembletheater die Produktion von Texten eine große Rolle. Wie haben Sie das erlebt? Wie muss ich mir das im Komödchen in Düsseldorf von Lore Lorenz vorstellen?
Ja, Anfang der 80er Jahre. Nun, das Komödchen war berühmt dafür, dass es eben glänzende Autoren hatte. Die hatten einen Autorenstamm, Martin Morlock zum Beispiel. Das waren Leute, die so in der Nachfolge von Erich Kästner damals berühmt waren für ihre geschliffenen Texte. Und die haben der Lore Lorenz eben die Texte auf den Leib geschrieben und Chansons für sie geschrieben. Und Komponisten kamen und haben die vertont. Und man kam quasi als Schauspieler dorthin. Das Komödchen mit seinem berühmten Ensemble, sowie auch die Lach und Schieß, das waren eigentlich Schauspieler, Komiker, Komödianten, die von Autoren ihre Texte bekamen. Und dann gab's unter diesen Leuten ein paar Köpfe, die sich da emanzipiert haben und anfingen dann auch zu schreiben. Und so eine ähnliche Entwicklung gab es bei mir auch, wobei bei mir das Schreiben nie so im Vordergrund stand, aber eben der Wunsch, was Eigenes zu machen. Nicht nur quasi als Schauspieler dort zu sein, sondern selbst zu entscheiden und zu gestalten.
Wen haben Sie gegeben im Komödchen? Den kleinen Doofen, den naiven Jungen?
Da ist man quasi, das ist auch das Tolle, man ist für alles da. Man kann alles einbringen, was man auf der Pfanne hat und kann Sachen erfinden.
Ihre Lieblingsrolle?
Das kann ich nicht sagen. Also das sind halt Sketche, die man spielt. Ja. Und was für mich da wirklich toll war, das war das En-Suite-Spielen. Also man steht wirklich jeden Abend auf der Bühne. Am Wochenende gibt's manchmal Doppelvorstellungen und es war oft sonntags oder montags frei und an den Tagen war dann möglicherweise noch ein Abstecher. Also das ist eine unglaubliche Disziplin, die da verlangt wird. Man lebt quasi wie ein Varieté-Künstler auf den abendlichen Auftritt hin. Man muss seine Kräfte genau einteilen und man lernt, wenn man es will. Es gibt auch Kollegen, die es anders machen. Man lernt, es jeden Abend von Neuem wieder zu bringen und das Publikum zu erreichen und zu gewinnen. Jeden Abend von Neuem. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es flutscht. Und das ist eine Erfahrung, von der ich heute noch zehre. Ja, das ist auch so ein gewisses Berufsethos, dass man es wirklich jeden Abend neu versucht, die Leute zu gewinnen. Und wenn ein schwieriges Publikum drin ist, dann kann man es nicht aufs Publikum schieben. Der Kabarettist muss sich, der muss so gut sein, dass er auch die letzten Deppen zum Lachen bringt oder das verstockteste Publikum zum Lachen bringt.
Ja. Auch das schnäubische Ziegenpublikum in Frankfurt am Main.
Ja, manchmal ist es so, manchmal auch nicht. Aber es ist jeden Abend anders und man sollte nicht die Schuld aufs Publikum schieben, wenn es nicht funktioniert hat. Es gibt immer ein Mittel, sie zu erreichen.
Aber jetzt kommt die Frage, die ich schon immer stellen wollte. Warum, Michael Quast, sind Sie da nicht vor Langeweile gestorben?
Naja, man braucht da eine andere Auffassung, weil es ist eben doch jeden Abend anders. Und man gewinnt durch das En-Suite-Spielen und durch die Wiederholung eine große Sicherheit und dadurch auch eine große Freiheit auf der Bühne. Mich kann nichts mehr aus der Bahn werfen. Wenn da irgendwas dazwischen kommt, ich kann das ja alles im Traum, ich kann es ja im Schlaf. Diese Nummern, die wir da gespielt haben, diese Lieder, die wir gesungen haben, wir hatten die dann drauf. Und wenn da irgendwas dazwischen kam, konnten wir, wer will, kann das dann, oder wer den Ehrgeiz hat, eben damit spielen. Frei surfen sozusagen und findet aber immer wieder zurück, weil er eben diese große Sicherheit auch hat. Also man geht ganz entspannt auf die Bühne. Man muss keine Angst haben, weil man hat dieses Netz, dieses Sicherheitsnetz, das hat man sowieso. Und dann mal gucken, was passiert. Und dann gibt es natürlich Situationen, wo man dann eben spontan reagieren kann und dann entsteht was Neues. Und das macht ja den Reiz solcher Veranstaltungen bis heute. Das macht ja auch in unseren Theateraufführungen den Reiz aus. Das ist ja bei Barock am Main, unserem Festival in Höchst, quasi auch unser Stil, dass wir mit Pannen spielerisch umgehen. Und manche Leute, die man trifft, woran erinnerst du dich denn bei Barock am Main? Ja, nicht ans Stück, sondern da hat's geregnet und ihr habt da eine Nummer draus gemacht. Das war das Besondere und das war das Theatererlebnis, wo wirklich der Funke gezündet hat. Ja.
Und jetzt spielen wir nicht Singing in the Rain, sondern ein anderes Stück, das Sie mitgebracht haben?
Ja, das ist ein Stück, was sich in so eine Freiheit und Improvisation entwickelt. Das hat viel mit Stimme und mit Geräuschen zu tun, finde ich. Michel Godard, das ist ein Bassist, der eigentlich, ja, das ist eine tolle Mischung aus Jazz, aber auch Volksmusik, italienische in dem Fall. Und das entwickelt sich zu einer schönen Improvisation. Das ist Musik, die mir gefällt. Das Besondere ist, dass die das in diesem Castel del Monte aufgenommen haben, diesem Schloss von Kaiser Friedrich II., dem Stauferkönig in Süditalien. Dieses achteckige Gebäude, das eine ganz besondere Akustik hat.
Castel del Monte heißt auch die CD von Michel Godard und daraus spielen wir La Montagnella. Das war La Montagnella von der CD Castel del Monte von dem Tubisten Michel Godard. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Michael Quast, Barocca am Main. Sie hatten das Festival Barock am Main angesprochen schon, aber ich will da noch nicht hin. Ich will aber wissen.
Ja, es ist wirklich viel passiert.
Ja, dieses Leben von einigen Jahrzehnten. Wir verraten nicht, wie viel seit 1959 vergangen sind. Dieses Leben spielt sich gerade bei Lore Lorenz in den tiefsten Kohljahren ab. Wie politisch war das Kabarett und haben Sie auf tägliche Neuankündigungen und heute würde man sagen Tweets, damals hat Franz Josef Strauß ein Interview gegeben und hat den Pfälzer abschießen wollen, täglich oder wöchentlich zumindest. Haben Sie darauf reagiert?
Ja, natürlich. Das war ja unser täglich Brot. Das war übrigens das auch dann mit ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ich will jetzt wieder Theater spielen, weil das Kabarett immer nur auf die Aktualitäten reagiert hat. Man rannte immer hinterher. Man war immer der zweite Schritt. Und man stand unter diesem Druck. Und deswegen kamen ja auch die Leute immer die Aktualität eben kommentieren zu müssen. Und das hat mich auf Dauer dann doch gelangweilt. Also inhaltlich, nicht formal, ja, aber inhaltlich beschäftige ich mich lieber mit literarischen Stoffen als jetzt mit Westerwelle oder solchen Nasen, ja, wie es eben was war, oder damals eben Kohl und Genscher. Aber es war doch auch eine Herausforderung und es war legendär, dass Lore Lorenz in ihrer Garderobe, sie hatte als einzige eine Einzelgarderobe mit einem kleinen Fernseher immer noch die Nachrichten gesehen hat, bevor sie auf die Bühne ging. Man hörte sie schreien: Dieses Arschloch, das darf doch wohl nicht wahr sein. Also sie hat quasi live kommentiert, was sie in den Nachrichten gesehen hat und konnte das dann auch auf der Bühne gleich verarbeiten. Ja. Wobei man ja damals, die Leute waren ohne Smartphones noch nicht so brandaktuell informiert. Also man konnte ihnen quasi Neuigkeiten mitteilen, aber man hat eben aktuell reagiert und es waren ja turbulente Zeiten. Also mit der Wende, also Genscher, die FDP hat die SPD damals verraten, also ich meine Genscher, der alte Verräter, ja, hat die Fronten gewechselt, hat mit Kohl zusammen Schmidt gestürzt und Kohl wurde Kanzler. Und da kam ich zum Kabarett in diesen Zeiten. Da war natürlich viel los.
Michael Quast, Sie sind relativ frühreif, weil Sie haben mit 23 Jahren schon wieder das Komödchen hingeschmissen und sind mit 23 Jahren nach Frankfurt gegangen. Der Liebe wegen oder warum?
Eigentlich wollte ich nach Freiburg.
Halbe Strecke.
Und dann blieb ich in Frankfurt hängen. Naja, also ich war eigentlich, ich glaube, ich war nur 3 Jahre am Komödchen. Im ersten Jahr spielte ich noch mit Lore Lorenz. Die war da schon sehr alt, hat sich langsam zurückgezogen. Dann gab es Ensemble-Programme und ständig wechselnde Partner. Einer davon war Harald Schmidt. Das war dann sehr lustig. Den kannte ich von der Hochschule in Stuttgart und habe ihn quasi dem Kai Lorenz angedient. Da gibt's einen, der wäre doch auch für unser Ensemble klasse. Weil ich hatte da andere Partner, mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Und dann kam der Harald ans Komödchen. Ein Jahr lang haben wir noch da zusammen gearbeitet. Dann ging ich weg. Ich wollte mich selbstständig machen. Ich hatte da Autoren kennengelernt, die frustriert waren von einem Intendanten, Kai Lorenz, der bei jedem Text, den man neu angebracht hat, gesagt hat, das haben wir doch schon 1965 gemacht. Ja. Also da hatte man es schwer mit neuen Sachen. Also Matthias Deutschmann zum Beispiel war für mich eine ganz wichtige Begegnung damals. Und mein erstes Solo-Programm bestand zum großen Teil aus Texten von Matthias Deutschmann. Matthias Deutschmann ist immer noch Matthias Deutschmann, ein Solo-Kabarettist, der durch die Republik tourt und ein ganz eigener, scharfer Kopf ist, mit seinem Cello zusammen auftritt. Ein Mensch, der sich immer in Frage stellt, ist es gut, was ich mache, was kann ich ändern? Und Texte schreibt von einer großen literarischen Qualität. Das hat mich gereizt, hat mir gefallen.
Aber Michael Quast, warum sind Sie mit Ihrer Quasselfigur nicht zu Radio Luxemburg? Das wäre die erste Abzweigung gewesen. Oder dann später, wenn Sie jetzt von Harald Schmidt sprechen, dann in die sich verjüngenden, modernisierenden, revolutionierenden neuen Medien wie Harald Schmidt zum Fernsehen.
Naja, ich hatte schon als Kabarettist dann sehr viele Kontakte zu den Medien und durch unsere Gastspiele und Tourneen zu Veranstaltern. Und gerade dieses Eck da unten Freiburg war interessant, weil da der Deutschmann war, weil ich da in der Ecke viele Veranstalter kannte, wo ich auftreten konnte. Und die Schweiz war nah und die Schweiz war damals für Kleinkunst quasi ein Paradies. Da gab es eine große Szene, eine sehr lebendige Szene.
Da ist Franz Hohler noch übrig geblieben vielleicht.
Ja, es gibt auch viele neue, junge Leute da jetzt. Aber damals war das toll für uns, ein großer Markt quasi, auf dem man sich behaupten konnte. Und ich wollte mich, wie gesagt, selbstständig machen, habe ein Soloprogramm produziert.
War das schon die Wüste lebt?
Nee, das hieß Satyr im Getriebe. Was für ein gedrechselter Titel, aber gut, so hieß es. Und ich war diese Satyr-Figur, ja, ist ja auch eine theatralische Figur eigentlich. Und das war mein erstes Soloprogramm und ich wollte nach Freiburg ziehen und wir waren schon auf Wohnungssuche. Und dann kam eine Anfrage. Dietrich Hilsdorf, mit dem ich in Ulm am Theater gearbeitet hatte, Frühlingserwachen, ging nach Frankfurt, wo Günther Rühle Intendant geworden war und ein neues Ensemble zusammengestellt hat. Und er hat mich eingeladen zum Vorsprechen. Und ich hatte mich schon in den vergangenen Jahren ständig an Theatern auch meine Fühler ausgestreckt und so. Es hat nie so richtig geklappt. Und das war, was mich gereizt hat. Ich wollte nicht irgendwo in so einen Sendebetrieb rein. Ich empfand die Entfaltungsmöglichkeiten da doch immer beschränkt. Man ist von zu vielen Leuten abhängig. Und die Diskussion mit Redakteuren, das ist was ganz Grauenhaftes. Für mich als Schauspieler oder als Theatermensch. Da hatte ich keine Lust, mich zu verbiegen. Das wäre vielleicht materiell interessant gewesen. Oder man hätte da möglicherweise eine Karriere machen können. Ich habe ja auch verschiedenste Sachen gemacht, die ich dann aber nie weiter verfolgt habe, weil ich immer wieder was Neues ausprobieren wollte. Und na gut, ich fuhr also nach Frankfurt und habe dort vorgesprochen, einem sehr kritischen Kreis von Regisseuren. Einar Schlef war da und Hilsdorf und Rühle und die haben große Augen gemacht, als ich da als Luftikus mit irgendwelchen Kabarettnummern ankam, aber eben auch Theatertexte vorgesprochen habe. Und dann hieß es, ja, wir wollen Sie ins Ensemble engagieren. Und da habe ich gesagt, ja, aber ich bin gerade am Beginn einer Karriere als Solo-Kabarettist. Ich habe hier ein neues Programm gemacht, ich kann damit gastieren. Dann sagte der Rühle, das können Sie bei uns doch auch spielen. Oder das können Sie in Frankfurt doch auch spielen. Und dann sagte ich, okay, ich gehe da hin und ich habe am Schauspiel Theater gespielt und am TAT, damals gab es noch das alte Theater am Turm.
An der Eschenheimer Landstraße.
Ja, mit diesem schönen Café im ersten Stock und da gab es eine Reihe, die hieß Kabarett im TAT-Café. Und da habe ich mein Soloprogramm gespielt. So habe ich in Frankfurt gleich zweigleisig angefangen, 1985.
Und im Theater sind Sie wieder bei Wedekind gelandet.
Der Marquis von Keith, das war dann im Depot, nachdem die Oper gebrannt hat und das Schauspiel ins Depot gezogen ist. Da hat Uwe Erik Laufenberg, der jetzt Intendant in Wiesbaden ist, damals als junger Anfänger den Marquis von Keith inszeniert und hat mich mit dieser Rolle besetzt. Das war eine tolle Sache. Auch da muss ich dazu sagen, das habe ich auch erst gespielt, als ich in Frankfurt schon wieder gekündigt hatte. Das ist ja wirklich so ein Effekt, wenn man sagt, tschüss, ich gehe, dann wird man interessant. Und dann kriegt man auf einmal so eine Rolle. Ja? Der hatte ich vorher nie gespielt. Aber es gab in diesen Jahren des festen Engagements in Frankfurt eben dann auch so eine gewisse Frustration, interessanterweise unter den Komikern, also Wolfgang Deichsel, der Zach, und ich, wir fühlten uns unterfordert.
War Wolfgang Deichsel auch Schauspieler?
Ja, der war in Frankfurt als Schauspieler und als Autor engagiert, als Hausautor. Und hat auch gespielt, was ganz toll war.
Aber dann passiert etwas, Michael Quast. Sie kündigen, aber Sie gehen nicht weg. Warum sind Sie denn in Frankfurt geblieben?
Ja. Gut, man kann sich's ja auf dem Markt nicht aussuchen. Also man kann nicht sagen, ach, ich möchte gerne nach Köln, ich gehe nach Köln und da kriege ich dann irgendein Engagement oder so. Oder ich will jetzt ein Engagement in Köln. Das funktioniert nicht. Dann kommt der Anruf aus Wismar. Ja, gut, dann geht man nach Wismar. So bin ich in Düsseldorf gelandet, so bin ich in Frankfurt gelandet. Aber in Frankfurt ist wirklich was Neues entstanden. Ich habe angefangen, mir da was aufzubauen. Und vor allem durch diese Aufführungen im TAT, die sehr gut liefen, fing ich an, mir da einen Namen zu machen. Und der Schritt, das feste Engagement aufzugeben, wo ja auch viele sagen, bist du bekloppt? Ein festes Engagement, du hast deine monatliche Gehaltszahlung, ja, wieso gibst du denn das auf? Solche Schritte haben mich eigentlich immer weitergebracht. Aus solchen Schritten, ich habe überall meinerseits gekündigt und hatte noch nichts anderes. Also dieser Sprung ins kalte Wasser, der hat immer viel Neues entstehen lassen. Und in Frankfurt war eben die Situation, dass ich angefangen hatte, mir als Solo-Kabarettist einen Namen zu machen. Ich spielte nicht mehr im TAT-Café, ich spielte im TAT auf der großen Bühne. Dann gab es das Off-TAT, Dieter Buroch, dann gab es den Musanturm. da konnte ich arbeiten. Das war ein neues Standbein, was sich entwickelt hat. Und deswegen blieb ich in Frankfurt. Und es entstand der Kontakt zum Hessischen Rundfunk. Das war, hat damals auch natürlich eine Riesenrolle gespielt. Und da hatte ich viele Möglichkeiten.
Das ist die Zeit der Professionalisierung der freien Theatergruppen, die vorher auf der Straße sonst wo gespielt haben. Schlicksub Theatertrupp des Musons, Karl Napps Chaos-Theater, das sich dann aufgesplittert hat in viele Meteoriten, die eigene Karrieren gemacht haben, wie das Paartheater von
Enrique von Sydow und Dieter Thomas. Ja, mit dem Belz zusammen, Fronttheater.
Ja, und auch Johnny Klinke, der dann im Tigerpalast endlich ein Refugium gefunden hat, wo er sich ausleben konnte.
Und wo Teile ich dann auch wieder Kabaretts arbeiten konnte. Ich hab
als Moderator?
Ja, ich habe Konferenzen gemacht im Tigerpalast. Das war auch dann ein Schritt, wo man in die Frankfurter Szene dann reinkam und im Bewusstsein des Publikums auch verortet wurde und vorkam. Wobei für mich, ich würde sagen, mein Vorteil, aber wenn man das jetzt karrieretechnisch sieht, ist es eigentlich ein Nachteil, dass ich auf so vielen Hochzeiten immer getanzt habe. Ja? Wenn ich immer nur dasselbe gemacht hätte, wie viele Kollegen das ja machen, dann wäre die Marke klar gewesen und dann hätte man eine Karriere gemacht. Weil die Leute wissen sofort, ah, der Belz, der macht das. Oder Badesalz, da wissen wir genau, die machen das. Seit Jahrzehnten, die machen das. Das wissen wir, hurra, auf zu Badesalz. Und beim Quast wusste man nie, was als nächstes rauskommt. Ja. Insofern musste ich immer strampeln und rödeln, aber mich haben immer neue Formen gereizt. Und ich habe dann in den Soloprogrammen, die ich dann in der Zeit rausbrachte, im Musanturm, immer was Neues probiert. Ich hatte auf einmal eine Band an meiner Seite und dann eine Puppe, eine Bauchrednerpuppe. Also man konnte sich nie sicher sein, dass ich dasselbe vom vorherigen Programm wiederhole.
Bevor wir zur Synthese kommen, die ich dann durchaus in dem fliegenden Volkstheater und diesem Impresario, der alles auf einmal ist mit den 100.000 Masken auf der Bühne und den wechselnden Spielstätten. Ich glaube, das erhalten Sie sich bestimmt auch, wenn Sie einen festen Raum haben, aber das werden wir sehen. Welche Musik würde da jetzt passen?
Ich habe was ausgewählt von Jacques Offenbach. Aus Pariser Leben, ein Duett.
Also nicht den Frosch, den Sie da gespielt haben.
An der Oper, übrigens in einer ganz blöden Inszenierung. Georges Delnon hieß der Regisseur, der war dann Intendant in Mainz und hat mir auch zum ersten Mal die Chance gegeben, zu inszenieren, also Georges Delnon in Ehren. Aber diese Fledermaus-Inszenierung an der Oper in Frankfurt war sehr merkwürdig. Und ich merkte, wenn im dritten Akt dann der Frosch kommt und es ein bisschen konkreter und eben auch lustiger wird, da atmen die Leute richtig auf. Und es war dann auch eine ganz lustige Geschichte, die mir übrigens auch viel Ärger eingebracht hat, den ich aber quasi werbetechnisch gut nutzen konnte.
Ja, und jahrelangen Applaus in den Feuilletons. Es gibt kaum einen Artikel, der nicht darauf verweist, dass der Michael Quast den Frosch in der Oper gespielt hat.
Mhm. Naja.
Und die Musik?
Ach so, ja, Jacques Offenbach. Das Wolkenduett aus Pariser Leben. Jacques Offenbach spielt für mich eine ganz wichtige Rolle. Diese Mischung, die es bei Offenbach gibt, die finde ich so genial. Im Wolkenduett, das ist eigentlich eine Verführungsszene, eigentlich eine Liebesszene. Ein liebestoller älterer Mann wird von einem hübschen Mädchen bezirzt und gibt sich dieser Sache hin in der Hoffnung auf ein Abenteuer und schwebt quasi auf Wolke 7. Man singt gemeinsam davon, dass man fliegt. Es ist auch eine erotische Metapher natürlich. Und dann schläft er aber ein. Er ist so selig, dass er einschläft. Also es kommt gar nicht zum Vollzug. Und das ist auch eine tolle Inszenierung von Marthaler mit Cambrelin am Pult in einer speziellen musikalischen Fassung. So kann man Offenbach heutzutage machen. Und die Kollegen machen das auch ganz toll.
Leiter immer weiter führt sie hinauf in das Himmelsreich. L'amour will uns erheben und wir schweben wie eine Wolke weiß und leer.
Wie eine Wolke weiß.
Das war das Wolken-Duett unter dem Dirigat von Sylvain Cambrelin, La Vie Parisienne von Jacques Offenbach, als Musikwunsch von Michael Quast, zu Gast im Doppelkopf auf HR2, Kulturgastgeber Johannan Schelljem. Und jetzt stehen wir kurz vor der Synthese, vielleicht einer momentanen, bevor Sie wieder kündigen. Aber Michael Quast, gut.
Ich müsste bei mir selbst kündigen.
Wahrscheinlich, das ist schwierig. Der Impresario schmeißt hin. Wie kommt dann dieser Michael Quast, dieser Spielflitz, zum Volkstheater? Hat das viel mit Freundschaften zu tun, mit Wolfgang Deichsel?
Also die Begegnung mit Wolfgang Deichsel, die hat mich sehr geprägt. Wir haben uns, wie gesagt, am Schauspiel Frankfurt kennengelernt und ich habe eben auch durch Deichsel die hessische Mundart kennengelernt. Ich komme ja aus Heidelberg, gut, das ist 100 Kilometer südlich. Ich war im Rheinland gewesen, da hatte ich mich nie so recht wohlgefühlt. Alle Freunde, die ich da hatte, waren aus Süddeutschland und mit der Mundart habe ich dort auch meine Probleme. Aber in Frankfurt habe ich mich gleich sehr wohlgefühlt und das hessische Idiom lag mir nahe. Ich hatte da keine Probleme, mich da einzuhören. Ich finde ja, dass der Umgang mit Dialekt viel mit Musik zu tun hat, mit Musikalität. Zum Beispiel das Wort Kuschelmuschelmäscher, das ist doch ein wunderbares Wort, was man sich zuraunen kann. Und bei den Schimpfwörtern Dreckdippe, Dumbatz, Deibel, also da gibt es einen großen Fundus, aus dem man schöpfen kann und der auch komisch ist. Mit dem Thema Volkstheater kam ich erst später in Berührung. Zunächst mal haben wir mit Deichsel, nachdem wir gemeinsam das Schauspiel Frankfurt verlassen hatten und nur noch als Gäste dort aufgetreten sind, was Eigenes aufgezogen. Und das waren eben diese Molière-Übertragungen von Deichsel, der ja schon in den 70er Jahren angefangen hat, Molière ins Hessische zu übertragen.
Den eingebildeten Kranken.
Ja, also die Schule der Frauen war so sein erstes. Dann den Tartüffe, der Menschenfeind. Das waren Stücke, die in den 70er und 80er Jahren gespielt worden sind. Und damit sind wir dann bei den Burgfestspielen in Bad Vilbel auf die Bühne gekommen und hatten dort einen irrsinnigen Erfolg. Das war für die Leute was Neues gewesen. Diese Produktionen aus den 70er Jahren, teilweise mit Günter Strack verfilmt und so, die waren nicht mehr so präsent. Irgendwie entdeckten die Leute das neu. Und Deichsel selber hat gesagt, das ist ja wie bei einem Popkonzert, wie die Leute reagieren auf die Sprache und diese Kombination eben Weltliteratur wie eine Molière-Komödie dann so zu erden, mit einem Dialekt, das ist eine brisante Mischung, das ist eine explosive Mischung. Und Deichsel hat dann noch den eingebildeten Kranken geschrieben und hatte in mir einen Protagonisten gefunden, wo er seine Ideen umgesetzt fand. Ja, und ich habe den Tartüffe gespielt, den Arnolf in Schule der Frauen, den eingebildeten Kranken, den Menschenfeind. Als wir dann in Bad Vilbel nicht mehr gewollt waren, vielleicht weil wir zu viel Erfolg hatten, haben wir unseren eigenen Laden aufgemacht. Und das war dann der Beginn von Barock am Main in Frankfurt Höchst.
Was hat denn Liesel Christ dazu gesagt, die ja das konservative Mundart-Theater verkörpert hat?
Naja, ich hatte nie persönlich mit ihr zu tun. Deichsel erzählte, dass als sie damals anfingen, in den 70er Jahren Mundarttheater zu machen, Schule der Frauen rauskam, so Stücke wie Bleivelosse oder Loch im Kopf, tauchte eine Dame im Pelzmantel auf, um zu gucken, was die jungen Leute im TAT da treiben. Man ist sich aber da irgendwie vornehm dann aus dem Weg gegangen. Wobei die am Volkstheater dann auch Stücke von Deichsel gespielt haben, natürlich. Es war natürlich großartiges Material. Aber diese Idee, am TAT Dialekttheater zu spielen, war natürlich ein Gegenentwurf zum Frankfurter Volkstheater, was man als reaktionär empfunden hat, als rückwärtsgewandt, ästhetisch und auch im Ansatz, im Umgang mit der Mundart. Deichsel hat ja die Mundart quasi wie einen Verfremdungseffekt benutzt. Er hat gesagt, die Hochsprache ist verbraucht. Wenn man nochmal hinhören will, setzen wir die Mundart ein, aber quasi als literarisches, als Theatermittel. Beim Deichsel ist kein Wort beliebig. Deichsel würde nie irgendeinen Klassiker einfach in hessisches Gebabbel übertragen, so wie es jetzt ohne diese Arbeiten schmälern zu wollen, am Volkstheater üblich war, dass man einfach Klassiker oder auch andere Boulevardstücke ins Hessische übertragen hat. Da wurde halt hessisch gebabbelt. Aber warum spricht eine Figur dann plötzlich Mundart? Was bedeutet das für die Figur? Passt es mentalitätstechnisch zueinander? Deichsel hat da unglaubliche Gedanken sich gemacht und jahrelang an den Stücken gearbeitet, um eben das sinnfällig zu machen und zu begründen, warum jetzt soll jetzt da hessisch gebabbelt werden. Ja.
Michael Quast, war das für Sie die Ankunft in der Heimat, die es rückzuerobern galt? Denn nach den 70ern, als die Heimat als doch sehr vergangenheitsbelastet braun erschienen ist, hat man sich ja im Liedgut zurückbewegt. Ja, Karl Sunke hat die Bauernoper geschrieben. Man hat mittelalterliche Lieder aufs Tapet gebracht, Zupfgeigen, Hansel und andere, weil man die alten Volkslieder gar nicht mehr singen konnte, denn die hatten ja mittlerweile schon ein bräunliches Gewand. Und jetzt kommen sie und eignen sich die Sprache des Volkes und auch die Renitenten, die widerständigen Aspekte an.
Ja, ich glaube schon, dass der Erfolg dieser Produktionen mit einer Sehnsucht nach einem Heimatgefühl zu tun hat. Ich finde das ganz aktuell, dass in dieser Zeit, wo wir uns alle so global verzetteln, man hat alles und gleichzeitig hat man nichts, dass da die Sehnsucht zu wissen, wo komme ich her, was sind meine Wurzeln oder wo fühle ich mich zu Hause, wächst. Und man kann das mit der Mundart ein Stück davon den Leuten wieder geben. Es entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Das erleben wir in unseren Aufführungen, dass die Leute selig sind, wenn sie diese Klänge hören, die sie von der Oma noch kennen, aber selbst im Alltag gar nicht mehr gebrauchen. Aber irgendwie hat man es noch in seinen Genen drin, ja. Und man erlebt es neu auf eine ganz frische, heutige Art, mit Witz, nicht als pure Sentimentalität und eine quasi rückwärtsgewandte Erinnerung, ach, wie war es doch früher so schön, sondern heutig, mit heutigem Witz präsentiert, und es öffnen sich da Fenster zu einem sprachlichen Ausdrucksreichtum, den man wiederentdecken kann. Und ja, da merkt man an der Reaktion, dass die Leute da glücklich sind. Und die nach Frankfurt gezogen sind, merken, hier gibt's ja was Gewachsenes, was man in dieser Stadt vielleicht gar nicht vermutet auf den ersten Blick. Ja, was man in München oder in Köln noch viel mehr erlebt als in Frankfurt. Aber hier gibt's das auch. Und das kann man wiederentdecken.
Soweit in diesem Doppelkopf auf HR2 Kultur. Michael Quast, Impresario des Fliegenden Volkstheaters Frankfurt, das sich nach einem stabilen und gestützten Nest sehnt. Mit Recht, denn die Bayern sind stolz auf ihre Heimat und halten jedem ihre Lederhosen und die Dirndl ins Gesicht.
Ja, man kann es auch in Hamburg sehen. Das Ohnsorgtheater, was gerade ein neues Haus bezogen hat vor einiger Zeit. Das ist ein sehr lebendiges und sehr erfolgreiches Haus. Und da gibt es ein ganz eindeutiges Bekenntnis der Stadt. Die haben dieses neue Haus gebaut, als eben das Unsorgtheater sein altes Domizil verlassen musste. Und das ist ein Betrieb, der auch überlebensfähig ist. Ja.
Danke, dass Sie ins Studio gekommen sind, Michael Quast.
Gerne.
Gastgeber Johannan Schelljem in diesem Doppelkopf auf HR2 Kultur. Und wir lassen die Sendung ausklingen mit welcher Musik?
Oh, da könnte man jetzt noch ein neues Fass aufmachen. Das hat mit meinen Kindern zu tun und eigentlich mit dem Bestreben eines Theaters, sich auch immer zu öffnen, neuen Formen und eben auch Kinder und Jugendliche zu erreichen, die uns ja verloren gehen. Und das ist jetzt eine Nummer, die ich über meinen Sohn kennengelernt habe, weil da tatsächlich eben so ein Sänger, in dem Fall aus Wien, seiner Liebsten sagt, Baby, ich werde Opernsänger, wenn ich dich kriegen kann. Ich werde sogar Opernsänger, wenn ich dich kriegen kann. La, 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 aber hören Sie selbst.
Opernsänger von dem arabischstämmigen Rapper Jung Horn.
Ist das voll Lautstärke so? Ist es?